Stell dir vor, wir machen den Laden zu und wir machen den Laden wieder auf. Und wer ist dabei? Und dann gab es am Ende des Tages einen ganz trockenen Headcount-Schlüssel. Und dann musste ich das irgendwie auf dem Reißbrett sortieren. Dann hatte ich alle 20 Minuten ein anderes Gespräch und musste im Endeffekt kommunizieren in or out. Ja, und das ist ein ganz schräges Gefühl.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast So geht Krise. Wir sprechen mit Menschen über ihre beruflichen Krisen und wie sie diese gemeistert haben. Mein Name ist Dorothea Wahlam. Ich war über 30 Jahre lang Führungskraft in unterschiedlichen Unternehmen, bin Organisationsentwicklerin und Mediatorin und gehe in diesem Podcast gemeinsam mit Julia Panewik der Frage nach, was brauchen Menschen, Teams und Organisationen, um Krisen zu meistern? Schön, dass ihr dabei seid. Heute zu Gast Steffen Erke. Steffen ist Personalberater und besetzt für Unternehmen Positionen auf der ersten und zweiten Führungsebene in Deutschland und auch international. Mit 26 Jahren startete er ins Berufsleben und sein Weg war geprägt von persönlichem Wachstum und Umsatzerfolgen. Er wurde Führungskraft und Partner bei Mercuri Urval. Er sagt von sich selbst, dass er ziemlich krisenfrei durch diese Zeit gekommen ist. Dann kam Corona und die Kundenaufträge brachen vollständig weg. Das Unternehmen und er als Führungskraft mussten handeln. Er war mitten in einer beruflichen und privaten Krise. Steffen erzählt uns, wie er als Führungskraft mit seinem Team durch die Krise gekommen ist und welche Auswirkungen das auf seinen weiteren beruflichen Weg hatte. Heute arbeitet er im Executive Search bei Eric Salmon Partner und hat für sich einen noch klareren Blick auf das, was er kann und was er will. Herzlich willkommen, Steffen. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf.
Beschreib uns doch mal deine Arbeitswelt.
Ja, das ist leichter gesagt als getan, gerade für diejenigen, die damit ansonsten überhaupt nichts zu tun haben. Früher, wenn man über, kann man auch immer noch googeln, Headhunter sich schlau macht und wie funktioniert eigentlich deren Geschäft, dann hat man immer ein Bild davon, erstens von irgendwelchen Cold Calls und zweitens von Menschen, die sich in Flughäfen-Foyers oder Hotel-Foyers treffen, um vertrauliche Gespräche zu führen, von denen keiner was mitbekommen darf. Und das hat sich natürlich durch neue Technologien und ganz andere Kommunikationsmittel und Kommunikationswege deutlich erleichtert, sodass ich nicht, so wie es früher wirklich der Fall gewesen ist, durch die Weltgeschichte reisen muss, um Kandidaten zu treffen und die auch nicht mehr durch die Weltgeschichte reisen müssen, um mich zu treffen, sondern da geht natürlich sehr viel jetzt online und über Video-Meetings und Video-Calls. Und das wurde dann natürlich nochmal extrem disruptiert mit Corona, als es gar nicht mehr anders ging und es kannte sich keiner vorstellen, aber ja, wir haben Prozesse durchgeführt, indem wir CEOs oder Geschäftsführer besetzt haben, ohne dass sich Mandant, Kandidat oder Berater zwischenzeitlich einmal live gesehen haben.
Das ist beeindruckend. Und gibt es da Qualitätsunterschiede? Also sagst du, das geht ohne Probleme oder siehst du da auch Schwierigkeiten? Worauf muss man da achten?
Also was auf jeden Fall funktioniert und das ist wirklich eine echte Arbeitserleichterung, auch für nochmal auch für alle Beteiligten, ist, man bekommt über ein Video genauso schnell raus, ob jemand nicht passt, wie wenn man die Person live treffen würde. Mit dem Unterschied, dass man nicht das ganze Geplänkel drumherum hat, inklusive An- und Abfahrt, inklusive Getränkebestellungen und Höflichkeitsfloskeln und der Höflichkeitsdreiviertelstunde, die man dann irgendwie am Ende des Tages noch miteinander verbringen muss, obwohl beide Seiten wissen, dass, oder vielleicht auch nur eine Seite, das führt eigentlich nicht zu dem, wo wir hinwollen. Und das kann man sehr wertschätzend und respektvoll in einem Videomeeting auch nach einer Viertelstunde abkürzen und sagen, deine Zeit ist wertvoll, meine Zeit ist wertvoll. Es geht nie, und das ist ganz wichtig, um gut oder schlecht. Es geht auch nicht um richtig oder falsch. Es geht immer nur um Passung. Mhm. Ne? Passt dein Skill und Persönlichkeitsset in das Umfeld? Ja oder nein? Und wenn dem nicht so ist, dann schätzen das die Kandidaten auch, wenn man denen direkt sagt, ich tue dir keinen Gefallen, wenn wir jetzt hier an der Stelle darüber weitersprechen. Gut, dass wir uns kennen. Für den nächsten Fall weiß ich Bescheid und kann an dich denken.
Ja, es ist eigentlich ein Gewinn für beide Seiten. Ein unglaublicher Zeitgewinn und auch Kosten, die man einsparen kann, auch von beiden Seiten.
Ja, ist ein großer Effizienzhebel. Und um die Frage noch zu Ende zu beantworten, für die letzten 10% macht es einen erheblichen Unterschied. Also in unserem Geschäft ist es ja immer so, sonst werden wir als Berater nicht gut bewertet, wenn wir es nicht schaffen, mehrere Kandidaten auch in einen relativ synchron in einen Status zu entwickeln, dass der Mandant, der Klient am Ende des Tages eine Abwägungsentscheidung treffen kann. Du hast von Executive Search gesprochen, das ist auch kein feststehender Begriff. Es gibt nicht die Definition für Executive Search. Jeder legt es für sich am Ende des Tages irgendwie ein Stück weit anders aus. Was wir und was ich darunter verstehe, ist es, Unternehmen dabei zu beraten, ihr Senior Leadership zu besetzen. Das heißt, erstmal zu verstehen, was sind die erfolgskritischen Kompetenzen, um das ist ja die zentrale Frage, um den Geschäftserfolg, also den betrieblichen, organisatorischen Erfolg oder die Ziele, die diese Organisation sich vornimmt, zu erreichen. Welche Kompetenzen brauche ich dafür im Management, um die am Ende des Tages auch zu realisieren und zu erreichen?
Wie groß ist denn der Druck für dich in so einem Mandat?
Puh, Druck macht man sich ja immer selber. Und da kann ich, also wenn ich jetzt auf mich selber auch zurückblicke, hat sich da extrem viel getan bei mir. Der Druck ist immer da. Also ich unterschreibe einen Auftrag immer mit Blut. Ne? Weil ich weiß genau, die bestellen Erke in dem Moment. Das Erste, was die von uns bekommen, unsere Klienten, ohne dass wir irgendwas getan haben, ist eine Rechnung. Dem Anspruch muss man dann schon auch gerecht werden, weil sonst gehst du auch unter in dem Markt, ganz einfach. Ne? Also du musst wirklich qualitativ hochwertig arbeiten und den Anspruch habe ich an mich und anders kann ich gar nicht arbeiten. Aber dass jetzt der Klient mir Druck macht, davon bin ich 14 Jahre später, da bin ich einfach gereift, das macht mich nicht mehr fertig. Ja? Darüber verbringe ich keine schlaflosen Nächte mehr.
Also hat sich auch enorm verändert über die Berufserfahrung und die Jahre.
Ja, irgendwann hast du mal jede Situation erlebt. Das ist wirklich ein Riesenunterschied auch, muss ich sagen. Also als zu Beginn meiner Karriere, jung eingestiegen, ich würde sagen, was einfach meine Prozessorleistung angeht, was mein Verständnis für die Unternehmenssituation und was dazu passt angeht, das hat sich ja nicht verändert. Ich bin ja darin nicht besser geworden. Wirklich nicht. Ich bin immer
und davon war ich damals
schon überzeugt, ja. Das hat mich immer geärgert, warum für andere Themen, höherwertige Themen vermeintlich, andere Leute oder andere Berater beauftragt worden sind, obwohl ich mir das zugetraut habe, dass ich das genauso gut kann.
Und was war der Grund, warum sie es dir nicht zugetraut haben?
Ja, die Erfahrung, ne?
Weil du so jung warst.
Wahrscheinlich, ja. Und heute kann ich das ein Stück weit nachvollziehen, dadurch, wie ich gerade schon gesagt habe, dass ich eigentlich keine Situation nicht schon einmal erlebt habe, kann ich damit anders umgehen, weil ich weiß, welche Fehler ich schon gemacht habe und den mache ich halt nicht nochmal.
Also praktisch bist du ein alter Hase im Geschäft.
Eigentlich schon, ja. Ja, und das ist eine ganz coole Mischung heutzutage, muss ich sagen, weil ich bin immer noch jung, mit 39 und habe diese Erfahrung und diese Kombination ist relativ selten.
Was begeistert dich denn dann an der Branche?
Also für mich ist es ein Spiel, mit dem ich nebenbei auch meinen Unterhalt und meinen Lebensunterhalt verdiene. Aber es war von Anfang an für mich ein Spiel, im positivsten Sinne, dass ich sehr professionell betreibe, aber ich betreibe es eben spielerisch.
Also du hast eigentlich ganz viel Spaß am Job und hast auch diesen Willen zu gewinnen.
Mir geht es darum zu gucken, wie weit ich es schaffe und was ich erreichen kann. Und da gehören Niederlagen dann einfach dazu, das ist wie im Sport. Und an denen wachse ich und von denen lerne ich. Und ich merke einfach, dass die Entwicklung stattfindet. Ja? Und dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Und ich setze mich auch da an der Stelle nicht mehr unter Druck, dass ich das jetzt morgen schaffen muss. Sondern es kommt, wie es kommt und so ist es am Ende des Tages gut, aber je weiter, desto besser. Was an diesem Job wirklich toll ist, ist, du bekommst immer Feedback, ob du willst oder nicht. Ja? Und zwar vom Klienten und das ist das beste Feedback, das du haben kannst. Ne? Also wenn ich das auch vergleiche mit Performance-Reviews von Führungskräften und so weiter, das ist für mich immer alles ziemlich wischiwaschi, während du hier ganz klar eine Resonanz hast, qualitativ als auch quantitativ, gemessen an, wie lange arbeiten sie mit dir zusammen, wie viele Folgemandate kannst du generieren. Eins ist ganz wichtig, das muss man auch verstehen, wenn mich jemand beauftragt aus einem Unternehmen heraus, steht die Person mit ihrem Namen für mich ein. Das heißt, wenn ich einen schlechten Job mache, beschädige ich die Reputation dieser Person. Und deswegen steht auch für die was auf dem Spiel. Und wenn ich einen guten Job mache, sind die auch total glücklich. Ja. Und so ist es so eine ja, sehr direkte Form von Feedback.
Es hört sich auch so nach einer inneren Gelassenheit an. Also das fühlt sich für mich gerade ganz schön an, so ich bin ganz stabil, ich weiß, was ich kann. Ich habe jetzt eine Reihe von Jahren hinter mich gebracht. Ich habe schon so viel erlebt, vielleicht habe ich auch alles schon erlebt. Ich kann jetzt in so eine Gelassenheit übergehen.
Ja, alles erlebt im Sinne von, was schiefgehen kann. Alles erlebt im Sinne von, was man in diesem Beruf noch erreichen kann, noch nicht. Ne? Das ist mein Motor. Ja? Aber die Gelassenheit ist definitiv da, ganz im Unterschied zum Anfang meiner Laufbahn, ne? wo ich einfach nicht klar gewesen bin, ob ich mich in diesem Markt behaupten kann. Also ich hatte Respekt, ich hatte vielleicht sogar Angst. Man muss dazu sagen, ich bin nicht nur mit 26 in den Job eingestiegen, sondern ich habe im September 2011 angefangen, richtig zu arbeiten. Und ich habe im September 2011 meine erste Tochter bekommen. Ich hatte nicht ein einziges eigenes Gehalt, sondern es war direkt ein Familiengehalt als Berufseinsteiger. Und ich wollte eine Familie versorgen können. Und in dem Job, in dem ich bin, gibt es eine Währung und die ist Umsatz. Mhm. Und ich stand bei null. Also musste ich ranklotzen. Und das habe ich gemacht.
Und wie lange hat es gedauert, bis es geklappt hat?
Naja, erst geklappt ist wieder so eine Definitionsfrage. Ich habe natürlich klein angefangen und mit kleinen Budgets. Und dann wirst du beratertypisch befördert, up or out. Und die Beförderungen schlagen sich dann in Titeln nieder. Und in Wirklichkeit ändert sich eigentlich nur eins für dich. Deine Budgetvorgaben werden erhöht. Und dann stehst du, und das ist ziemlich hartes Brot, nachdem du gekämpft hast, 12 Monate, am 1. Januar des Folgejahres wieder bei null.
Aber du hast ein Festgehalt gehabt,
ja,
und hast einen Bonus gehabt. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass du wirklich 0-0 hattest, sondern du hast eine Basis gehabt, mit der du angefangen hast und dann hast du einen Bonus gehabt, richtig?
Ja.
Also das heißt, du konntest dich da so langsam auch entwickeln,
ja,
über die Zeit.
Ja.
Ja. Mhm. Wie hat dich denn die Branche geprägt?
Boah, das ist eine kleine Frage, die macht ganz viel auf. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich in der Beratung richtig bin, was Fluch und Segen zugleich ist, weil es mir relativ schwer fällt, und das ist ja eigentlich meine Expertise, mir vorzustellen, wo ich anderswo arbeiten könnte und erfolgreich sein könnte. Das heißt, die Einstiegsbarriere für einen Berufswechsel für mich ist ziemlich hoch. Die Prägung, was meine ich damit? Die Prägung, wo kommt die her, ist einmal wirklich Fachkompetenz aufzubauen und zum Zweiten genieße ich es sehr, für so viele unterschiedliche Unternehmen arbeiten und wirken zu können. Und drittens ist ein ganz wichtiger Faktor an der Prägung, ich habe vorhin von dem Spielerischen gesprochen, ist einfach die harte Währung Umsatz. Das heißt, du bist als Berater so sozialisiert.
Ich würde gerne verstehen, Steffen, wie du in deinem Unternehmen jetzt wirksam werden kannst. Du warst ja vorher in anderen Personalberatungen mit anderen Herausforderungen, mit einem anderen Anspruch. Und wie hast du es geschafft, jetzt anzukommen, da wo du heute bist und da wirksam zu werden?
Am langen Ende bist du Einzelkämpfer. Ja? Und dann heißt es eigentlich in erster Linie nicht anecken, möglichst wenig anecken. Ich habe mir ein Unternehmen absichtlich gesucht mit Erik Salomon & Partners, die nicht eine der großen Big Brands im Markt sind, wo du, das ist zum Beispiel so ein klassischer Floskel in unserer Profession, wo dein Wettbewerber next door sitzt, also auf deinem eigenen Flur, sondern ein Unternehmen, das eine sehr gute Reputation hat, aber noch ganz viel Platz im Markt hat, um zu wachsen, und wo du nicht auf ein Unternehmen zugehst und dann trägst du das in dein System ein und hinterher kommt einer auf dich zu und sagt, du, das ist aber mein Kontakt. Das habe ich Gott sei Dank sehr, sehr wenig. Kommt natürlich auch vor, aber sehr, sehr wenig in meinem heutigen Unternehmen. Und dann musste ich einfach eine Reputation aufbauen und zeigen, dass ich was bringe. Und das hat Gott sei Dank gut funktioniert, dass ich als Steffen Erke im Grunde genommen nicht in Frage gestellt werde, sondern als Bereicherung empfunden werde. Mit allen meinen Fehlern und Ecken und Kanten und so, das ist klar, aber unterm Strich werde ich als Bereicherung wahrgenommen. Es geht um Ergebnisse. Mhm. Und wenn du die Ergebnisse bringst, bist du sofort akzeptiert.
Wir steigen in das Thema Krise ein und ich stelle dir eine erste Frage. Bist du krisensicher?
Nein.
Warum nicht?
Also ich beziehe das jetzt mal auf nicht nur auf mein Berufsleben, sondern auf mein gesamtes Leben. Da gibt's ein paar Säulen, die mich tragen. Und wenn mehr als eine Säule gleichzeitig wegbricht, habe ich ein Problem. Und dann geht's mir nicht gut. Und ich glaube nicht, also ich schaue immer neidisch auf die Leute, die von sich behaupten, dass alle ihre Säulen im Leben super stable sind. Bei mir kann ich sagen, dass ich an allen Säulen immer ordentlich dafür arbeite oder arbeiten muss auch, dass das Fundament auch stabil bleibt.
Und hat sich das über die Zeit verändert?
Ja, insofern, als dass ich mir heute wahrscheinlich noch mehr Gedanken mache, als ich das früher getan habe. Und man wird irgendwie, ich bin verkopfter, als ich das am Anfang gewesen bin.
Steffen spricht von seinen Säulen im Leben, die alle Beachtung finden wollen und müssen, um stabil im Leben zu sein. Solche Säulen können beispielsweise sein Arbeit und Leistung, soziale Beziehungen, Körper und Gesundheit, Materielles oder Werte und Überzeugungen. Schaut euch diese einzelnen Säulen genau an. Prüft, ob ihr in allen Bereichen zufrieden seid. Gibt es Defizite? Dann könnt ihr daran arbeiten und so mehr Stabilität für euch selbst entwickeln. Lass uns doch mal in eine Krise einsteigen, die du hattest. Und zwar war das während Corona. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, was ist da passiert?
Ja, das war insofern eine sehr bewegte und bewegende Zeit, als dass ich erstens, ich habe schon gesagt, 2011 eingestiegen bin ins Berufsleben. Das heißt, ich habe vorher noch nie eine Krise gesehen. Und dann habe ich mich entwickelt und der Markt hat sich auch gut entwickelt. Und so hat sich das sehr organisch angefühlt. Und ich dachte, das geht immer so weiter. Was soll auch kommen? Wurde dann auch relativ jung zur Führungskraft. Hatte 10, 12 Kollegen, für die ich verantwortlich gewesen bin, deren Kollege ich vorher war.
Ist auch eine Herausforderung.
War nochmal natürlich auch eine spezielle Konstellation. Und dann musste ich in die Verantwortung gehen, als wir als Unternehmen oder mein damaliges Unternehmen einfach de facto kein Geschäft mehr bekommen hat.
Ja, das war für Corona bedingt, ne? Ihr habt einfach keine Aufträge mehr bekommen.
Wir haben 4, 5, 6 Monate keine Aufträge bekommen.
Kannst du ganz kurz nochmal erklären, warum ihr keine Aufträge bekommen habt? Weil die Arbeitswelt ist ja weitergegangen. Wir haben alle gearbeitet, wir sind ins Homeoffice gegangen. Und warum habt ihr keine Aufträge mehr bekommen?
Weil die Kunden auch keine Aufträge mehr bekommen haben. Also die einzigen, die denen es gut ging, war Lebensmittelindustrie und ich weiß nicht, also diese Branchen, die einfach, ja, in Anführungszeichen systemrelevant sind oder wirklich lebensrelevant, überlebensrelevant sind. Alle anderen hatten quasi einen wahnsinnigen Auftragsrückgang. Das war sehr vorhersehbar, dass, wenn der jetzt noch nicht eingetroffen ist, dass der dann kommen würde, sodass sie natürlich ihre ganze Jahresplanung über den Haufen schmeißen mussten oder geschmissen haben. Budgets gab es nicht mehr. Und wenn jemand das Unternehmen verlassen hat oder verlassen musste, dann war das jetzt eben erstmal so. Ja, das war eher so ein Zustand der Schockstarre. Und Unternehmen, die Organisationen mussten sich erstmal dran gewöhnen, dass es eben weitergeht. Und dass auch ihr unternehmerisches Überleben davon abhängt, nicht weiter in Schockstarre zu verharren. Und dann kam auch langsam wieder ein bisschen Bewegung rein. Wir haben dann immer gehofft, dass es dann einen Rebound-Effekt gibt zum Q3, Q4 des Jahres. Der war dann aber auch überschaubar.
Das heißt, ihr habt ein ganz, ganz schlechtes Jahr gehabt.
Genau. Und in unserer Rechnungswelt hatten wir quasi noch unser normales Geschäft oder das laufende Geschäft, für das wir noch abrechnen konnten, für die nächsten 2, 3 Monate. Und dann war klar, ab Mai, Juni bezahlst du die Gehälter und alle laufenden Kosten von deinen Rücklagen.
Und was ist dann passiert? Wie habt ihr reagiert? Weil ihr wart wahrscheinlich dann auch einen Moment in der Schockstarre. Ihr habt wahrscheinlich auch einen Moment gebraucht, um das zu realisieren.
Ja, wir hatten ein sehr analytisches und entscheidungsfreudiges Management-Team, also das über mir. Die haben nicht lang gefackelt, muss man sagen, und haben mir, so wie all meinen Kollegen in vergleichbaren Rollen, also die immer unterschiedliche Standortverantwortung hatten, die Frage gestellt: Steffen, stell dir vor, wir machen den Laden zu und wir machen den Laden wieder auf. Und wer ist dabei? Und dann gab es am Ende des Tages einen ganz trockenen Headcount-Schlüssel. Und dann musste ich das irgendwie auf dem Reißbrett sortieren. Vorher ging es noch darum, natürlich Gehälter zu kürzen. Mein eigenes auch, logisch. Und das musst du auch auf freiwilliger Basis irgendwie erreichen. Zu der Zeit habe ich auch arbeitsrechtlich ein bisschen was gelernt. Ne? Die einen haben sich entschieden für Kurzarbeit, die anderen dagegen. Du kannst nicht Kurzarbeit machen und Leute entlassen. Wir haben keine Kurzarbeit gemacht.
Ihr habt Leute entlassen?
Wir haben Leute entlassen.
Und wie ging es dir denn sozusagen als Mensch? Du warst sehr erfolgsverwöhnt, es ging immer bergauf. Du hast gesagt, es ist immer mehr Umsatz dazugekommen. Es waren sehr, sehr gute Jahre und dann kam so eine Krise. Du kriegst so eine Ansage als Führungskraft. Und wie ging es dir denn in der Situation? Was ist dir denn durch den Kopf gegangen?
Am Anfang habe ich das gar nicht so richtig, glaube ich. Also ich habe die Tragweite und die Reichweite davon nicht verstanden. Und ich habe einfach funktioniert und habe es gemacht. Ne? Und kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir dann ein virtuelles Teammeeting abgehalten haben. Ich den Kolleginnen und Kollegen gesagt habe, so sieht's aus. Wir werden unseren Personalstand verringern müssen. Ich will jetzt auch nicht hier lange rumquasseln. Ich stelle euch allen heute Nachmittag, also jetzt im Anschluss an das Meeting, 20-Minuten-Slots ein. Und dann sage ich euch Bescheid. Dann hatte ich alle 20 Minuten ein anderes Gespräch und musste im Endeffekt kommunizieren in or out. Ja, und das ist ein ganz schräges Gefühl. Ja, also kann es auch immer noch gar nicht so richtig in Worte fassen, weil ich von meinem Selbstverständnis heraus immer mit gleichberechtigten und gleichwertigen Personen spreche. Egal in welcher Rolle und egal in welcher Funktion. Und wir kannten uns alle aneinander so gut, dass ich auch wusste, was bei denen hinten dran hängt. Und dann dachte ich nach diesem Tag, ich hätte das Schlimmste jetzt damit geschafft. Und dann ging es aber eigentlich erst richtig los. Weil die Diskussion natürlich losging, warum der und nicht ich und warum der und nicht die. Warum ist die Entscheidung so? Das wäre doch so um viel besser gegangen. Von den betroffenen Personen natürlich ganz zu schweigen. Ich hatte Interaktionen nach diesen 20-Minuten-Calls mit allen Kollegen on a daily basis, würde ich sagen. Wir haben hin und her telefoniert, wir haben verhandelt wegen, wie viel kannst du runtergehen gehaltlich? Jeder Euro hilft uns. Wie viel gehst du denn runter, Steffen? Ja, wie gehst du denn mit der Rückfrage um? Ja, sagst du es jetzt? Sagst du es nicht? Wir haben eh so eine komische Form, über Geld nicht zu sprechen und über Gehälter auch nicht in Deutschland. Und so hatte ich sehr individuell zu jedem Kontakt, weil ich eigentlich mit im Grunde genommen jedem irgendein Thema hatte, das wir noch sortieren mussten. Und es gibt natürlich auch da sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Die einen haben sich auch mehr berufen gefühlt oder getraut oder weiß nicht, wie ich sagen soll, mich auch zu beraten oder zu sagen, was ich hätte tun sollen oder was ich hätte nicht tun sollen. So hat es stattgefunden, ja. Und das waren ein paar Wochen, in denen wir uns einfach nur um uns selber gedreht haben und das ging nur über Austausch. Ich habe dann den Fehler gemacht, dass ich versucht habe, Headcount so umzuschlüsseln, dass ich gesagt habe, ihr könnt beide bleiben, aber ihr müsst beide reduzieren. Und dachte, ich tue damit was Gutes. Ich habe damit was sehr Schlechtes gemacht, weil sie in der Situation sich beide so unsicher gefühlt haben, dass sie gedachten, wenn sie jetzt reduzieren und hinterher dann doch noch entlassen werden, fallen sie noch tiefer in ihrem ALG1 dann im Anschluss, haben sich dann nicht darauf eingelassen. Von den Gehaltsdiskussionen ganz zu schweigen, ne? Wie kannst du das gleichberechtigt, gab sowieso schon Pay Gaps. Und wie willst du das dann gleichberechtigt irgendwie aufschlüsseln, dass du sagst, der soll jetzt das weniger verdienen und der soll jenes weniger verdienen und dann sagen die, ja, aber wenn du mir das noch wegnimmst, dann kann ich gar nicht mehr.
Habt ihr das denn alle gleich gemacht? Also deine ganzen Kollegen, war das eine Vorgehensweise, die ihr abgestimmt habt? Oder hast du gesagt, du gehst diesen Weg mit deinem Team?
Als Gesamtunternehmen haben wir das gleich gemacht? Ja, das haben wir ziemlich gleich gemacht.
Ja, also ihr habt das vorher abgestimmt, dass ihr sagt, wir machen dann 20-Minuten-Slots, dann unterhalten wir uns mit allen. Also die Vorgehensweise war für alle mehr oder weniger gleich.
Ja, in der Umsetzung hat es dann natürlich nicht so gut funktioniert. Dann hat das eine Büro schon früher kommuniziert als das andere und dann hat das eine Büro das andere Büro angefunkt. Aber in der Theorie hätten wir es alle gleich gemacht.
Warum habt ihr euch zwischen den Führungskräften nicht intensiver ausgetauscht?
Weil das bei uns so Kultur war. Jeder hatte seinen eigenen Stil, jeder hat es irgendwie so natürlich möglichst gleichförmig, so wie man es in meiner alten Firma halt sonst auch gemacht hat. Und das war eine skandinavische Kultur. Es war grundsätzlich eine sehr menschenpersonenorientierte, sehr persönliche Umgangsform. Aber nichtsdestotrotz waren wir sehr detached in den jeweiligen Standorten. Und dort hat jeder im Prinzip so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht. Natürlich haben wir uns ausgetauscht, dann aber nicht organisiert, sondern eher mit den Leuten, mit den Peers, mit denen man sonst auch gut konnte.
Also eher Netzwerk nutzen sozusagen. Ja. Also darauf wieder zurückzugreifen und zu sagen, ich frage die Leute, die ich kenne und mit denen ich gut kann.
Ja.
Wie die Kommunikation in seiner Krisensituation erfolgt ist, hat uns Steffen berichtet. Wirksame Kommunikation ist ein entscheidender Erfolgsfaktor in Krisensituationen. Damit kann man Krisen verstärken oder auch beruhigen. Worauf sollte man hier achten? Erstens, baut ein Kommunikationsteam auf und macht es nicht alleine. Die Bedürfnisse der Mitarbeitenden und Führungskräfte sind vielfältig und müssen gehört werden, um eine wirksame Kommunikation aufzubauen. Zweitens, versteht genau, für wen ihr die Kommunikation aufbaut. In welcher Situation befinden sich die Kollegen oder die Kolleginnen? Was brauchen Mitarbeitende, um ihre Fragen zu beantworten? Und beachtet, dass eine interne Kommunikation auch gleichzeitig im Außen Einfluss haben kann. Drittens, erstellt einen Kommunikationsplan und geht systematisch vor. Es ist nie damit getan, nur eine Information rauszugeben. Ein Dialog kann Informationen geben und zur Reflexion anregen. Viertens, legt genau fest, wer, wann und wie kommuniziert. Die Bedeutung und Sichtbarkeit der Geschäftsführung ist in solchen Situationen von besonderer Bedeutung. Fünftens, unterstützt Führungskräfte auf dem gesamten Weg. Sie haben eine doppelte Herausforderung, die Veränderung für sich selbst verstehen und gleichzeitig die Mitarbeitenden durch die Veränderung führen. Grundsätzlich gilt, gewohnte Abläufe zu hinterfragen. Reichen die gewohnten Wege und Verhaltensweisen aus, um die Krisensituation zu bewältigen, oder muss man andere und neue Wege gehen? Und wie war das bei dir?
Mir ging es ziemlich an die Nieren. Also ich hatte dann eine relativ kurze Zündschnur. Ich weiß noch, dass meine Schwiegermutter quasi dann auf einmal bei uns im Wohnzimmer saß, obwohl es in dem Moment Corona-Umgangsverbot, es gab eigentlich eine Sperre und man durfte sich nicht gegenseitig besuchen zu Hause. Und ich habe die rausgeschmissen, weil ich an dem Tag ja Leute entlassen musste. Und ich das überhaupt nicht verstehen konnte, dass sie jetzt noch nicht mal darauf verzichten können, also Mutter, Tochter, sich jetzt mal halt nicht zu sehen, ein paar Tage, was im Nachhinein eine völlige Überreaktion war, gemessen auch an den Corona-Maßnahmen, die überhaupt ergriffen worden sind, ne? Also unangemessen, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht und ich war halt einfach getriggert.
Ja, ja, ist also eine unglaublich belastende Situation, auch Menschen zu entlassen und dann auch, sagen wir mal, die Unerfahrenheit, damit umzugehen. Das ist schon auch echt eine Herausforderung.
Ja.
Wie bist du denn damit umgegangen?
Also ich glaube, was einen ganz großen Anteil dieses Rezepts ausgemacht hat, war, dass ich mich auch um mich selber und um meine Familie gekümmert habe und davon ausgegangen bin, dass diese Verantwortung alle für sich selber erstmal übernehmen müssen. Da muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, also ich hatte jetzt nicht Hunderte, sondern es waren 10, 12 und das waren alles sehr vernünftige Menschen und selbstständig denkende Personen, also Akademikerprofile, durch die Bank und die können sich ihre eigenen Gedanken machen und die hatten auch alle ihre eigenen Meinungen. Das fällt mir dazu gerade noch ein, überhaupt wieder zu organisieren, als Team irgendwie wieder stattzufinden, was wir für Diskussionen hatten in virtuellen Team-Meetings, was jetzt irgendwie die richtige Maßnahme ist, um sich zu treffen oder um sich gar nicht zu treffen, bevor man sich trifft und wer macht denn, welcher Test ist eigentlich der richtige. Und dann diskutierst du wirklich über Glaubenssätze. Da habe ich als Anführungszeichen Führungskraft. Ich habe das einfach versucht zu beeinflussen, aber ich hätte das niemals vorgeben können. Ne? Habe ich mich quasi dann mit dem Flow mitbewegt.
Wie hast du es denn geschafft, da wieder ein Team draus zu bilden? Also diesen Schock, den ihr alle gemeinsam hattet, wieder zu heilen und wieder weiterzumachen?
Ich habe unterschiedliche Dinge versucht. Ob ich es geschafft habe, vermag ich nicht zu sagen.
Was hast du denn versucht?
Wir haben neue Leute hinzugeholt. Ich habe auch die Leute versucht, als es wieder bergauf ging, ich habe auch Leute versucht, die wir gehen lassen mussten, wieder zurückzuholen. Nicht jeden, aber an eine kann ich mich genau erinnern. Die wollte dann aber nicht mehr. Zu meinem Leidwesen und zu meinem Bedauern. Ja, und neue Leute dann gefunden und hinzugenommen. Und dann standen wir vor der Herausforderung, wie boardet man die eigentlich richtig an? Wie bondet man die auch mit dem Team und mit dem Unternehmen? Weil wir eigentlich immer sehr stark über die Identifikation und über die Kulturkarte kamen in diesem Scandi-Setup. Und das war echt schwer, echt schwer. Wir hatten auch nicht wirklich Spirit, Dynamik, ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich habe es dann über ein Offsite nochmal versucht, das wir haben auch extern begleiten lassen. Aber dieses Zusammengehörigkeitsgefühl gab es nicht mehr.
Wie hat denn die Geschäftsführung unterstützt?
In erster Linie durch Klarheit, durch sehr enge und genaue Vorgaben, die einfach am Ende des Tages unterm Strich sehr Excel-basiert waren, aber wirtschaftlich sinnvoll. Und das hat in dem Moment erstmal gezählt, weil das Fortbestehen des Unternehmens Arbeitsplätze sichert, die sonst auch verloren gegangen wären.
Wenn du jetzt so zurückschaust, hättest du dir etwas gewünscht, eine bestimmte Art der Unterstützung, oder hat dir was gefehlt in der Vorgehensweise?
Also diese analytische Kompetenz war die Stärke meiner Führungskraft und die emotionale Schwäche war eben auch vorhanden, ne? Das heißt, emotional wurde ich jetzt nicht aufgefangen. Und dann wollte ich auch irgendwann nicht mehr die Führungskraft dieses Teams sein. Bin zurückgetreten, habe mich eingegliedert, habe an eine Kollegin übergeben, die ich vorher eingestellt habe, gesagt, du bist jetzt meine Chefin, wenn du möchtest, aber ich möchte nicht mehr dein Chef sein oder der Chef dieses Teams. Und so haben wir es dann ungefähr nochmal ein Jahr gelebt. Dann kam ich irgendwann an den Punkt, dass ich wechseln wollte. Hab gekündigt, habe das Unternehmen verlassen und das Team ist dann auch ziemlich auseinandergebrochen.
Also ist eigentlich doch ganz viel übrig geblieben von dem Corona-Schock.
Ja.
Warum hast du dich entschieden, keine Führungskraft für dieses Team mehr zu sein?
Weil es mir nichts gegeben hat, außer dass es mir meine Energie absorbiert hat. Und es war null rewarding. Und wenn wir auf das zurückkommen, was ich zum Anfang gesagt habe, musste ich dann am Ende des Tages, oder habe ich mir dann irgendwann mal selber die Karten gelegt, weil mein Tag auch nur 24 Stunden, also ich habe auch viel sonst, ne? Ich lebe auch mein Familienleben ausgiebig. Ich lebe meine Projekte und meine Projektarbeit mit den Klienten und dazu noch Führungskraft. Muss das alles gleichzeitig sein? Die Frage habe ich mir gestellt. Und auf was kann ich denn verzichten? Und dann war es einfach.
Du bist dann auch ganz konsequent den Weg gegangen, weil in deinem jetzigen Job bist du keine Führungskraft.
Ich habe keine disziplinarische Verantwortung. Ich muss mich mit den Sorgen, Ängsten, Nöten meiner Kolleginnen und Kollegen nicht aus meiner Rolle heraus beschäftigen, sondern wenn, dann mache ich es freiwillig. Und auf der Basis mache ich es trotzdem. Ich führe ein Projekt, bin ja verantwortlich für die Projekte, meine Teams, aber ich strebe nicht nach und oder ich strebe nicht danach, jetzt für einen Titel oder für ein On-Top-Einkommen jetzt irgendwie nochmal eins aufzusteigen in der internen Hierarchie. Es macht für mich überhaupt gar keinen Unterschied. In erster Linie bin ich Berater.
Was ist denn so deine Kraftquelle im Berufsleben?
Also was mich trägt, ist das Feedback, das positive Feedback. Und ich glaube, das darf ich über mich selber sagen, so gut kenne ich mich auch, das brauche ich auch. Für den Selbstwert oder um es andersrum auszudrücken, wenn es mal eine Trockenperiode gibt, geht es mir schlecht.
Was machst du dann?
Also in meinem Umfeld, in meinem engeren Umfeld, die Leute, die mich kennen, die lachen mich dann immer aus, ja, weil ich dann im Prinzip so wie ein Headless Chicken durch die Gegend laufe und sage, es wird ein schreckliches Jahr und ich werde nie wieder irgendwas an Start bringen, weil es wirklich Jahr für Jahr eigentlich ein Proof of Concept gibt und es hat immer geklappt, ja, auch wenn es mal Trockenperioden gegeben hat. Ich arbeite weiter. Das ist das Schöne auch an dem Beruf. Also Fluch und Segen, habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, auch an der Stelle. Es gibt nie nichts zu tun. Entweder du hast zu wenig Aufträge, die Auftragslage ist zu niedrig, oder du hast zu viel. Dazwischen, den Zustand gibt es eigentlich nicht.
Jetzt haben wir von deiner beruflichen Krise gehört. Und die Frage, die sich für mich noch stellt, kann man eigentlich berufliche Krisen immer isoliert halten oder schwappt das automatisch auch ins Private?
Automatisch ins Private. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für irgendjemanden nicht gilt. in meinem Fall vielleicht noch, würde ich noch hinzufügen, mein Job, und das sage ich auch immer zu jemandem, wenn ich versuche, ihn zu erklären, bevor er sich damit anfängt zu beschäftigen und da vielleicht auch damit anzufangen, gibt's nur die Version lieb's oder lass es. Weil es einfach keine festgelegten Arbeitszeiten oder Arbeitsstrukturen gibt. Du bist in dem Job nur gut, wenn du ihn lebst. Und deswegen geht das sowieso nur symbiotisch, privat und beruflich. Auch berufliche Kontakte entwickeln sich zu privaten Kontakten und umgekehrt. Wenn manche das zum Beispiel für sich gar nicht haben wollen, funktioniert es nicht.
Kann man Krise lernen?
Nein, glaube ich nicht, weil jede Krise andere Ursachen haben wird, auf die man unterschiedlich reagieren muss. Man kann nur lernen, wie man selber umgeht mit unbekannten, neuen oder bedrohlichen Situationen.
Und was wäre für dich da wichtig? Was wären so die Faktoren, die man braucht, um gut auf Krise schauen zu können?
Stabilität, ein stabiles, engstes Umfeld ist, glaube ich, das A und O. Und wenn du natürlich, ich muss dazu sagen, ich spreche natürlich auch immer noch aus einer sehr privilegierten Situation, weil bei mir ging es nie ums Überleben. Ich glaube, das hat die breite Masse der Bevölkerung nochmal ganz anders beschäftigt, wenn es wirklich darum geht, ob sie ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können. Insofern kann ich nur für meine Gruppe sozusagen, ich würde dann diese Gruppe repräsentieren und da zählt dann in erster Linie, glaube ich, diese Stabilität im Umfeld, solange du dich nicht wirklich ums Überleben kümmern musst.
Gibt es eine Empfehlung, die du anderen geben würdest?
Ja, trust your instinct. Ich glaube, eigentlich weiß jeder schon ziemlich gut, was zu tun wäre und lässt sich dann beeinflussen von anderen Stimmen und fängt dann an sich selber zu zweifeln oder an seinen Entscheidungen zu zweifeln. Meistens ist der eigene Instinkt ziemlich gut.
Was ich aus dem Gespräch mit Steffen mitnehme: Wenn du Ergebnisse bringst, bist du akzeptiert. Die Branche der Personalberatung ist geprägt durch starken Wettbewerb, hohen Qualitätsdruck und die harte Währung Umsatz. Personalberater und Personalberaterinnen sind Einzelkämpfer, auch wenn sie im Unternehmen gemeinsam arbeiten. Bei der Auswahl von Kandidaten und Kandidatinnen geht es nie um richtig oder falsch, sondern nur um eine richtige Passung zwischen Unternehmen und Kandidaten. Steffen ist begeistert von seiner Aufgabe und genießt es, für so viele unterschiedliche Unternehmen zu arbeiten. Seine Krise führte ihn dazu, sich noch mehr darauf zu fokussieren, was seine Stärken sind und wie sein Job aussehen soll, um erfolgreich und zufrieden zu sein. Er gab seine Führungsrolle auf und konzentrierte sich auf die Rolle des Beraters, die ihm in Fleisch und Blut übergegangen ist. Personalberater zu sein bedeutet für ihn, Berufliches und Privates als Einheit zu leben. Damit sind auch Krisen nicht isoliert möglich, sondern beeinflussen alle Lebensbereiche. Krisen kann man nicht lernen, da sie unterschiedliche Ursachen haben. Aber man kann lernen, wie man mit Unbekanntem, Neuem oder Bedrohlichem im Leben umgehen kann. Grundsätzlich rät Steffen, trust your instinct. Lieber Steffen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es ausgesprochen interessant und lebendig. Es hat mir total Spaß gemacht. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank. Das möchte ich zurückgeben. Es hat Spaß gemacht, dass ich mich auch mal aktiv mit den Dingen auseinandersetzen konnte, die ich auch sonst einfach so mache. Danke für die Fragen und für das ehrliche Interesse.
Du stehst vor einer beruflichen Herausforderung und kennst die nächsten Schritte nicht? Wir begleiten Organisationen, Teams und Menschen durch schwierige Situationen, ob akut, punktuell oder begleitend. Weitere Informationen dazu findest du in unseren Shownotes.